Und jetzt steht er da. Verdörrte Lippen, gefesselte Hände, äußerlich schon mitgenommen, aber erst recht innerlich. Mit 17 Jahren und sein Leben ist eigentlich schon zu Ende. All das, was er geplant hatte, was er gedacht hatte, was sein würde, abgeschnitten. Ende. Und die Leute kommen und glotzen ihn an. Und einer gibt ihm Zeichen, er versteht sie gar nicht, was sie sagen. Mach den Mund auf, ich will deine Zähne sehen. Er steht auf dem Sklavenmarkt und wird begutachtet wie ein Stück Vieh. Und dennoch sagt Gott über diesen Mann, auf ihm liegt meine Hand. Er ist unter meiner Gunst. Er ist ein junger Mann, der erfolgreich ist. In der sichtbaren Welt ist nichts davon zu sehen. Er ist an einem Tiefpunkt angelangt. Denk einen Moment darüber nach. Stell dir vor, du wärst auf diesem ägyptischen Markt und würdest sehen, wie da die Sklaven feilgeboten werden, und da steht dieser junge Mann, der verkauft werden soll. Da denkt doch keiner dran, der ist erfolgreich. Auf dessen, über ihm liegt Gottes Hand und beschützt ihn. Jeder würde doch denken, naja, der arme Knopf. Wie gut, dass ich's nicht bin. Und doch heißt es, ein Mann, dem alles gelang. 1. Mose 38, Vers 39, Vers 1 und 2. Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliten, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Wenn wir Erfolg hören, haben wir eine ganz bestimmte Definition davon im Kopf. Nämlich die Definition, wie in unserer Welt Erfolg definiert wird. Du machst gute Geschäfte, du verdienst Geld, du steigst auf der Karriereleiter nach oben, du bist angesehen, die Leute drehen sich nach dir um, weil du gut aussiehst. Erfolg. Und oft stecken Leute all ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Möglichkeiten hinein, um diesen Erfolg zu erreichen. Aber Gottes Definition von Erfolg ist ganz anders. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir nur einen kleinen Schritt zurücktreten, wissen wir genau, diese Art von weltlichem Erfolg steht auf sehr wackeligen Füßen. Man kann steil auf der Karriereleiter nach oben steigen, aber was ist, wenn die Firma morgen Konkurs macht, verkauft wird, wenn die nächste Rezession kommt? Vorbei. Was bringt mir mein ganzes Geld, wenn es doch wieder eine richtige Hyperinflation gibt? Vorbei. Was bringt es mir, wenn ich morgen eine tödliche Krankheit bekomme? Vorbei. Wenn meine Ehe zerbricht, meine Kinder Drogen nehmen, was bringt das alles? Das weltliche Modell von Erfolg ist sehr instabil und sehr wackelig. Gott macht deutlich, dass er es anders sieht. Erfolg, ich sage das ganz langsam, weil es ist so wichtig. Erfolg besteht nicht in dem, was du hast, sondern wen du hast. Erfolg besteht nicht in dem, was du hast, denn das kann morgen alles weg sein und kaputt sein. Sondern Erfolg besteht in darin, in wen du hast. Und Josef hat Gott. Und Gott hat ihn. Und das wird alles verwandeln und verändern, weil der Herr mit ihm war. Es ist die Gegenwart des Herrn in seinem Leben, die ihn erfolgreich macht. Nicht in der Weise, wie wir das vielleicht denken. Er muss da durch manche tiefen Täler durch. Aber Gott ist mit ihm. Liebe Geschwister, wir müssen es lernen, nicht den Dingen hinterherzulaufen, dieser Welt, sondern nach Gott zu streben. Und das ist schwer, weil es wird uns ja ständig etwas anderes vorgemacht. Es wird uns ständig suggeriert, das andere sei so wichtig und so wertvoll und du brauchst dringend ein neues Auto, ein neues Handy, einen neuen Computer. Und hast du nicht gesehen? Sondern zu sagen, nein, Gott ist meine Priorität. Nach ihm strebe ich. Gott betrachtet deine Beziehung zu ihm als das einzige Gut, dass du für jeglichen Erfolg in deinem Leben brauchst. Gott sei Dank erzählt die Bibel die Geschichte von Josef, der mit nichts anfängt, der ganz unten ist, als Sklave verkauft, ohne jegliches Bürgerrecht, ohne irgendwelche Freiheiten, wie ein Gegenstand, rumgeschoben, verkauft werden kann. Weißt du, wenn Gott mit solchen Leuten einen Weg gehen kann, eine Geschichte schreiben kann, dann kann das auch mit dir und mit mir. Keiner ist zu tief unten. Es gibt immer Hoffnung. Du kannst anfangen, an die Kraft der Gegenwart des Herrn in deinem Leben zu glauben. Das anzunehmen, zu sagen, ich gehöre zu Gott und Gott ist mit mir. Er hält seine Hand über mich und beschützt mich. Der Herr ist mit mir. Lass uns doch einmal das laut aussprechen. Der Herr ist mit mir. Und wisst ihr, oft, wir hören das, wir sagen auch in unserem Verstand ja dazu, aber oft erreichen solche Sachen nicht direkt unser Herz. Sondern oft müssen wir es uns einmal, fünfmal, hundertmal vorsagen, bis wir anfangen zu glauben, bis unsere Seele mitreißt, der Herr ist mit mir. Vielleicht klebst du dir für die neue Woche ein Post-it in deinen Spiegel morgens beim Zähneputzen, vor dem Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, sagst du dir, der Herr ist mit mir. Oder auf deinen Computer oder wo immerhin, wo du oft hinguckst. Und sprich's ruhig laut aus, der Herr ist mit dir. Denn das stimmt. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann versuchst du nicht länger Erfolg zu haben. Du bist ein Erfolg. Du bist schon ein Erfolg, weil der Herr ist mit dir. Das Wichtigste ist damit geklärt. Nach jüdischem Verständnis versteht darunter, wenn Gott mit dir ist, dann ist er bei allen Unternehmungen in deinem Leben dabei. Das ist nichts Theoretisches, sondern etwas ganz Praktisches. Er ist bei dir auf deinem Lebensweg, in deinem Alltag. Und wisst ihr, wir lesen das im Alten Testament, immer wenn es heißt, der Herr aber war mit ihnen, dann haben die Israeliten den Sieg errungen in dem nächsten Kampf, in der nächsten Auseinandersetzung. Das heißt, der Herr war mit ihnen, die Hand des Herrn war mit ihnen. Das reichte, um den Sieg zu erreichen. Wir haben das ja vor kurzem erst, diese Predigtreihe gehabt, über den Einzug ins gelobte Land. Und wie war das mit Jericho? Sie haben überhaupt nicht gekämpft. Sie sind nur herumgezogen, haben geschrien und haben posaunt. Und das hat gereicht, denn der Herr war mit ihnen. Du und der Herr, ihr seid die Mehrheit. Wir müssen es nur aufnehmen, glauben, annehmen, verstoffwechseln. Der allmächtige Gott ist mit dir und er wird dir Gutes tun, denn das hat er geplant und hat er versprochen. Er wird um dich herum sein und er wird durch dich Gutes geschehen lassen. Du wirst ein Segen sein, weil seine Hand auf dir ist. Wisst ihr, es ist eine Sache, geistlich zuzustimmen. Es ist aber etwas anderes, sich der Gegenwart von Jesus mehr und mehr bewusst zu werden. Du kannst anfangen, dir diese Gegenwart zu vergegenwärtigen, indem du es aussprichst, indem du mit anderen darüber sprichst, indem du es vielleicht aussingst, wieder und wieder. Und das ist, wir sind leider so, wir brauchen so etwas wie so einen Sickereffekt. Es geht meistens nicht, wir hören es einmal sagen, ja, und haben es verinnerlicht und verstanden. Es braucht oft, dass es langsam eindringt und uns ganz erfüllt. Weißt du, wann die beste Zeit ist, Jesus für seine Gegenwart zu danken? Das ist immer dann, wenn du sie nicht fühlst. Ja, weil wir manchmal sagen, oh, ich fühle mich nicht danach. Es fühlt sich gerade alles so düster und dunkel an. Vertrau nicht auf deine Gefühle. Vertrau auf das, was das Wort Gottes sagt und sprich das aus. Und Menschen, auch ich, haben das immer wieder erlebt, unsere Gefühle begeben sich dann schon in die Reihe. Die folgen dem nach. Wenn ich aber mich auf meine Gefühle fixiere, ist das wie so Betonschuhe, die mich unten halten. Also gerade wenn es nicht so gut ist, halt an Gottes Versprechen fest, dass Jesus sagt, ich bin der Emmanuel, der Gott mit dir. Ich bin da. Und wenn du ihn nicht spürst, dann sprich es aus und sag, Gott ist da. Er ist in meinem Zimmer. Er ist in unserem Haus. Er lässt mich nicht alleine. Die Welt schaut darauf, was du hast. Gott schaut darauf, wen du hast. Das weltliche System gründet sich immer darauf, was du kannst, was du erreichst, was du schaffst. Während Gott auf das schaut, jetzt hört gut zu, was Jesus am Kreuz getan hat. Er fragt nicht danach, hast du auch schön jeden Tag gebetet und die Bibel gelesen? Ich sage nicht, dass das keine guten Sachen sind. Aber er schaut auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Es kommt nicht ran auf unsere fromme Gymnastik. Das ist nicht das Entscheidende, sondern Jesus hat am Kreuz alles getan für uns. Wenn wir ihn haben, so haben wir alles. Im Grunde geht es immer um die Frage deiner Priorität, deiner Abhängigkeit, auf wen oder was verlässt du dich und stützt du dich. Und wenn man es ganz reduziert, geht es eigentlich immer um die Frage, verlasse ich mich auf mich selbst? Kriege ich alles hin? Mache ich alles? Schaffe ich? Kümmere ich mich? Boxe ich mich durch? Oder verlasse ich mich auf Jesus? Auf mich oder Jesus? Ganz, wenn man alles wegkürzt, alles runterstreicht, bleibt diese Frage. Und was lesen wir da in der Bibel? Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, eure Gedanken und euer Innerstes bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Philipper 4, Verse 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen. Liebe Geschwister, das heißt ja jetzt nicht, dass wir nicht in Schwierigkeiten drinstecken. Ich weiß, dass Leute heute Morgen hier sind, die stecken in ernsthaften Schwierigkeiten. In ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Und manchmal sieht es da richtig düster aus. Fast alle von uns sind durch solche Schwierigkeiten auch schon durchgegangen. Die Welt um dich scheint zusammenzubrechen. Du fühlst dich niedergeschlagen, frustriert, enttäuscht. Den Weg, den die Kinder gehen. Der Mann, der immer noch kein Christ geworden ist. Und die Firma mit den unangenehmen Arbeitskollegen. Die Nachbarn. Ihr wisst, was es alles sein kann. Dein Konto. Was kann Jesus schon für mich tun? Kann er mich aus meiner Krise retten? Ja, er kann. Ja, warum macht das dann nicht? Könnt doch. Was lässt dich so bitten? Josef ist auf dem Sklavenmarkt und wird verkauft. Also wenn ich der Josef wäre und gläubig, würde ich ja denken, ach, jetzt kauft mich einer? Und Gott hat sicherlich zu ihm gesprochen, dass er mir die Freiheit schenken wird. Das wäre doch eine gute Lösung, oder? Wir haben ja meistens schon Lösungen für den Herrn. Wir sind ja ganz lösungsorientiert und sagen schon, Gott, du könntest es mal so und so machen. Das wäre eine prima Lösung, musst gar nicht drüber nachdenken. Habe ich schon für dich übernommen. Aber er lässt es zu, dass der Josef verkauft wird. Gehen wir nochmal an den Anfang der Geschichte. 1. Mose 37. Sein Vater macht ja keinen Hehl daraus, dass er seinen Josefs Sohn mehr liebt als alle anderen seine Söhne. Nicht, ihr Väter, nicht unbedingt der geschickteste Ansatz. Aber er macht es so. Und er gibt seinem Sohn dieses teure Festtagsgewand. Wir lesen das so, ich meine, wir haben einen ganzen Schrank voll mit Klamotten. Damals war es aber etwas anders. Man hatte nur sehr wenige Kleidungsstücke, manchmal nur eine Garnitur oder noch eine zum Wechseln. Und solche Festtagsgewänder, die waren teuer, war ja alles Handarbeit. Und das Wort meint eigentlich übersetzt einen Mantel aus verschiedenfarbigen Stoffstücken, wie so eine langarmige Tunika. Und diese wurde nur von besser gestellten Leuten normal getragen. Es war ein Ehrenkleid. Und es war klar, wer solch einen Mantel trug, der verrichtete keinerlei körperliche Arbeit. Dafür war das Teil zu kostbar. Also, es drückt nicht nur etwas aus über die Wertschätzung, dass der Vater den Sohn mehr liebt, sondern es drückt auch aus, er behandelt ihn anders. Denn die anderen müssen draußen auf dem Feld arbeiten mit den Tieren und der Josef muss das nicht machen. Er hat keine solche Arbeitskleidung. Das Gewand ist ein öffentliches Zeichen, dass Josef in den Augen seines Vaters ein höheres Ansehen genießt. Alles, was er tun muss, das war, in der Nähe seines Vaters zu bleiben, ihm Beachtung zu schenken, ihm Freude zu bereiten. Was für eine großartige Aufgabenbeschreibung für Kinder Gottes. Aber in der Familie kommt es halt nicht ganz so gut. Und diese spezielle Position der Gunst beim Vater, was löst es natürlich aus? Neid. Ganz klar. Die Brüder sehen ihn kommen in seiner teuren Tunika. Voll Neid und Missgunst betrachten sie ihn. Dann hat der Kerl auch noch so zwei unverschämte Träume. Also das schlägt dem Fass wirklich den Boden aus. Und jetzt kommt er. Der Vater schickt ihn. Und er soll nach seinen Brüdern schauen, aber die Brüder nehmen das natürlich als Kontrolle wahr. Der Spitzel des Vaters kommt und schaut, ob sie da auch alles richtig machen. Und überwältigt von Wut und Eifersucht beschließen sie, ihn zu töten. Liebe Geschwister, kleiner Einschub. Wut und Eifersucht sind ganz schlechte Ratgeber. Es ist eine ganz zerstörerische Mischung, gerade in Familien. Und lass das los. Wenn du wütend bist auf deine Geschwister, wenn du eifersüchtig bist, und ich kenne Leute, die tragen diesen Groll ihrer Kindheit mit sich, obwohl sie jetzt in Rente sind. Das hat sie ihr Leben lang begleitet, da sind sie nie rausgekommen. Die Eltern sind gestorben, die Geschwister hat man vielleicht seit Jahren nicht gesehen oder hat nur einen losen Kontakt, aber dieser tiefsitzende Groll, lass das los. Gib es ab, leg es Gott hin, sprich es aus, such dir einen, wo du es aussprichst. Bleib nicht da drin, lass dich heilen, werde heil. Die Brüder beschließen, ihn zu töten. Einer hat dann etwas Einsehen, sagt, komm, also Mord wollen wir uns jetzt nicht aufs Gewissen laden. Wir verkaufen den Kerl, dann haben wir auch noch einen Gewinn davon. Erstmal in unserem Leben können wir einen trinken gehen auf Kosten von Josef. Hm? So schleppen sie ihn in die Zisterne, schmeißen ihn rein. Ich weiß nicht, ob der Josef direkt den Ernst der Lage erkannt hat. Vielleicht haben sie ja nur gedacht, naja, sie erlauben sich mal einen bösen Scherz mit ihm. Aber spätestens, als er gefesselt dieser Gruppe midianitischer Kaufleute übergeben wird und das Geld den Besitzer wechselt, da weiß er, was die Stunde geschlagen hat. Wir sehen ihn dann erst wieder, als er in Ägypten ist, auf diesem Sklavenmarkt. Kennst du jemanden, der in so einer schlimmen Situation steckt wie der Josef? Oder war? Seine ganze Welt ist zusammengebrochen. Man hat ihm den Teppich unter den Füßen weggezogen. Alles, was er besaß, ist ihm genommen worden. Ist das Josefs Ende? Denk dran. Nicht was du hast, sondern wen du hast. Darauf kommt es an. Und sie haben Josef alles weggenommen. Vielleicht stand er auf diesem Sklavenmarkt sogar nackt bis auf sein Lendentuch. Aber Gott können sie ihm nicht wegnehmen. Das kann ihm keiner klauen. Den trägt er in seinem Herzen. Wenn sich die ganze Welt gegen Josef verschworen hat, wenn sich die ganze Welt gegen dich verschworen hat, so ist der Herr noch lang nicht am Ende. Sogar in dieser schrecklichen Lage sagt er, und die Hand des Herrn war mit Josef. Wir lesen 1. Mose 39, Vers 3. Er ist jetzt verkauft in diesem Haus des Potiphar, des großen Mannes am Hof des Pharao. Und Potiphar sah, dass der Herr mit Josef war und dass der Herr alles, was er unternahm, mit seinen Händen gelingen ließ. Mensch, die Hände des Josefs, durch sie fließt der Segen Gottes ins Haus dieses ägyptischen Heiden. Er betet ja irgendwelche Götter an. Stell dir vor, das will Gott tun. Er will deine Hände benutzen als Werkzeuge des Segens. Dass durch dich deine Familie gesegnet wird. Dass das, was du berührst, gesegnet wird. Dass das deine Familie, deine Firma gesegnet wird, wo du arbeitest. Wie soll das geschehen? Der Herr Jesus wird es geschehen lassen, wenn du dich auf gleiche Weise auf ihn verlässt und stützt, wie es Josef getan hatte, als er nichts hatte. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir doch sagen, ganz oft stützen wir uns eben auch auf andere Dinge. Unsere Versicherung, unser Einkommen, unser Umfeld, unsere Fähigkeiten. Es passiert einfach so. Wir können es fast gar nicht vermeiden, wenn wir nicht sehr bewusst damit umgehen und sagen, nein, ich will mich auf Jesus verlassen. Alles, was Josef hatte, war die Gegenwart des Herrn. Und darauf verlässt er sich. Dass der Herr seine Herrlichkeit und seine Kraft offenbart. Und ihr Geschwister, manchmal erleben wir so besondere Sachen mit Gott, wenn wir ganz am Ende sind, weil wir dann anfangen, das zu tun. Uns ganz auf Gott zu verlassen. Aber wir müssen nicht erst ganz am Ende sein. Es braucht nur diese bewusste Entscheidung zu sagen, ich verlasse mich nicht auf meine Fähigkeiten, sondern ich stütze mich auf Jesus. Genau das brauchst du und das brauche ich. Die Offenbarung der Gegenwart Gottes bei allem, was wir tun. Weißt du, das ist eine Sache, die Gegenwart Jesus zu haben. Das hat jeder, der sich entschieden hat, zu sagen, ich glaube an ihn, ich folge ihm, ich gehöre ihm. Aber, dass sich seine Gegenwart in deinem Leben offenbart, dieser Moment, in dem seine Herrlichkeit durch dich aufleuchtet, das ist nochmal eine andere Dimension. Vergiss nicht, es passiert hier alles in einem heidnischen, ungläubigen Umfeld. Der Josef hat keinen Hauskreis. Der hat keine Gemeinde, wo er hingehen kann. Der steht ganz allein, der arme Kerl. 17, 18 Jahre alt. Aber sogar dieser ungläubige Heide muss erkennen, mit dem Josef ist was Besonderes. Und nicht, weil der so geschickt ist, weil der alles so gut hinkriegt. Der merkt, da gibt's eine übernatürliche Präsenz, dass das gelingt und Erfolg hat. Das ist einfach nicht normal. Der wundert sich und er erkennt das an. Die Hand des Herrn lässt es gelingen. Wisst ihr, der Potiphar, der war kein geistlicher Mensch mit geistlichem Unterscheidungsvermögen. Denkt, aha, da ist die Hand des Herrn auf ihm. Sondern es muss greifbare äußere Zeichen gegeben haben. Wir würden heute sagen, der hat dickere Kartoffeln geerntet, wenn der Josef sie gepflanzt hat. Da gab es keinen Streit mehr im Team. Da lief alles rund. Da haben die Erträge gestimmt. Da wurde bessere Gewinn erzielt. Ergebnisse müssen so spektakulär gewesen sein, dass klar war, es geht nicht mit natürlichen Dingen zu, sondern hier hat eine andere Macht, ist im Spiel und greift ein. Wisst ihr, auch ich möchte solche Ergebnisse erzielen wie der Josef. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil Gottes Segen und Kraft durch mich fließen kann. Ich möchte sehen, dass Jesus Dinge tut durch mich. Wie gesagt, nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er Raum hat, es zu tun. Nein, ich weiß, ich kann die Ergebnisse nicht hervorbringen, die Jesus hervorbringt. Aber Jesus in mir kann es. Und jetzt? Jesus in dir kann es auch. Man muss dafür nicht Theologie studiert haben. Man muss dafür kein Pastor sein. Er kann es in jedem und durch jeden Einzelnen. Wir sind nur Gefäße. Meine Worte haben keine Macht, aber sein Wort, wenn es da drin steckt, das hat Power. Auf sein Wort hin werden Sünder von neuem geboren und für alle Ewigkeit gerettet. Auf sein Wort hin, wenn wir beten, werden Kranke geheilt, Dämonen fliehen, Ehen werden wiederhergestellt, Familien zusammengeführt. Wir können unsere Schulden auf übernatürliche Weise bedienen und abbezahlen. Wir wachsen in der Liebe, Ängste verschwinden, wenn er wirkt und regiert. Ich möchte dich ermutigen, konzentriere dich nicht auf das, was du kannst. Wenn das dein Limit ist, dann ist das sehr reduziert und beschränkt. Und solange du dich auf das reduzierst, was du kannst, brauchst du auch keinen Glauben. Glauben heißt ja, ich gehe Schritte und mache Dinge im Vertrauen, die ich eigentlich nicht kann. Wo ich weiß, wenn der Herr mir jetzt nicht hilft, wird es schwierig werden. Bis unmöglich. Konzentriere dich, deine Aufmerksamkeit auf Jesus. Hör auf mit dem Versuch, dir Gottes Segnungen zu verdienen. Herr, ich habe zum 5. Mal die Bibel durchgelesen. Was kriege ich jetzt von dir? Und Jesus wird sagen, du, am Kreuz habe ich schon alles für dich getan. Wie schön, dass du die Bibel 5-mal durchgelesen hast. Das freut mich sehr. Aber es gibt dafür kein extra Zuckerli. Du hast schon alles. Du bist schon ein reicher Mann, eine reiche Frau. Fang an, dich für jeden Erfolg in deinem Leben auf die unverdiente Gnade Gottes zu verlassen. Und liebe Geschwister, das ist ein geistlicher Weg. Ein Weg des Gebets, des Hörens, der Gemeinschaft mit Christen, des sich Füllens mit Gottes Wort, indem wir es lesen und laut aussprechen. Hör auf die äußeren Umstände zu schauen. Oder auf die Lage, in der du dich gerade befindest. Und auch ganz praktisch dann nochmal. Wir leben in einem Land, wo ziemlich vieles eigentlich ziemlich gut läuft. Wenn man den Rest der Welt betrachtet. Das muss man einfach auch mal aussprechen. Aber wir sind auch ziemlich gut darin, über den Teil, der nicht so gut läuft, sehr gut zu lamentieren und zu klagen. Jeder Einzelne von uns in seinem eigenen Leben und wir dann auch miteinander, da sind wir wirklich gut drin. Also wisst ihr, wenn andere Völker, denen es viel schlechter gehen würde, auch so viel klagen würden über ihre Sachen, die würden nie mehr damit fertig werden. Und immer, wenn wir das aussprechen und lamentieren und darüber kreisen, das gibt der Sache nur ungut Raum. Das macht die Sache nur größer, bläst sie auf wie so ein Popanz und es setzt negative Energie frei. Schau nicht auf die schlechte Lage, schau auf Jesus. Wenn wir ihn haben, so haben wir alles. Frag nicht, was du hast, sondern wen du hast. Erinnere dich. Derselbe Herr, der mit Josef war, er ist mit dir. Und sein Name ist Jesus. Und das heißt, Jahwe rettet. Er lässt dich nicht hängen. Einer seiner Namen ist Immanuel, Gott mit dir. Er ist an deiner Seite. Und Jesus ist an deinem Erfolg interessiert. Er ist daran interessiert, dass dir Dinge gelingen. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wenn an unserem aller Erfolg interessiert ist, warum sind wir dann nicht alle super erfolgreich, wenn wir doch Christen sind? Wieso sind wir nicht die Crème de la Crème und schwimmen bei allen Sachen ganz oben? Haben wir doch was falsch verstanden? Das sind so zwei Sachen, die zusammenkommen. Jesus hat sich festgelegt und er hat gesagt, ohne ihn können wir nichts tun und ohne uns will er nichts tun. Also nur wenn wir uns für ihn ganz entscheiden und so ganz mit ihm gehen, wird das freigesetzt. Solange wir das festhalten und selbst lösen wollen, passiert es eben nicht. Dann gibt es diesen dauerhaften, bleibenden Segen. Der wirkt sich nicht aus. Und wir sind sehr gut darin, immer wieder aufs eigene zu setzen. Es immer wieder selbst zu probieren, aus unserer Arbeit herauszuleben. Lasst uns anfangen, uns einzig und allein auf Jesus zu stützen. Und manchmal, weil das so tief eingeprägt ist, muss man das beten und sagen, Herr, ich verlasse mich nicht mehr auf mein Geld. Ich höre auf, mich zu verlassen auf meine reichlichen Fähigkeiten. Ich verlasse mich auf dich. Hilf mir dabei. Aussprechen, beten, Amen sagen. Sobald du anfängst, dich auf deine eigenen Verdienste und Anstrengungen zu verlassen, katapultiert dich das raus. Aus Gottes Segen und du bist wieder beim Gesetz des selber Schaffens und Leistens und Laufens. Und Gottes unverdiente Gunst ist da, aber sie arbeitet dann nicht für dich. Du schlägst sie quasi aus. Du sagst, nee, ich zahle lieber selbst. Ohne uns will er nicht. Also Jesus ist der Gentleman, der wartet. Er wird dir seine unverdiente Gunst, seinen Erfolg nicht aufzwingen. Er wird nicht sagen, das musst du jetzt aber nehmen. Er wartet auf deine Erlaubnis und er wartet nicht nur prinzipiell darauf, sondern Stückchen für Stückchen in jedem einzelnen Lebensbereich, in jeder Beziehung zu sagen, Herr, du darfst, komm, hier ist es, immer wieder neu. Und er wartet sehr geduldig. Die unverdiente Gunst Gottes ist am Kreuz errungen und sie gilt für dich. Nutz sie. Jesus wartet bei jedem Einzelnen darauf, dass wir ans Ende unserer selbst gelangen. Oh, und manchmal können wir weit laufen. Es kann lange dauern, bis wir endlich leer gelaufen sind. Die Ergebnisse, die Josef hervorbrachte, waren außergewöhnlich. Potiphar erkennt es. Der Herr war mit Josef und der Potiphar, der war kein Narr. Als er merkt, der Josef, alles, was der in die Hand nimmt, ist der reinste Goldjunge. Das klappt alles. Was macht er? Er sagt, hey, du kümmerst dich um mein ganzes Haus, während ich die im Palast bin und die Regierungsgeschäfte machen, da kümmerst du dich hier um alles. Der Josef steigt rasant auf der Karriereleiter, wie man es als Sklave nur kann. Gott segnet das Haus des Potiphars um Josefs Willen. Mein Freund, meine Freundin, unverdiente Gunst, die du beim Herrn hast, die fließt über zu den Menschen um dich herum, mit denen du zu tun hast. Das wirkt sich aus, auch in deinem Beruf, auch in deiner Nachbarschaft, egal wo du bist. Auch in deiner Familie. Und das wirkt sich auch aus, auch wenn die anderen nicht an Gott glauben. Das hindert das nicht. Josef war ein erfolgreicher Mann und er hatte erlebt, wie Gott ihn das segnet. Und dann kommt die Herausforderung, die nächste Herausforderung. Und so leicht ist es dann, wenn man ja Erfolg gehabt hat, man will ja nicht wieder abstürzen. Man will das ja festhalten und konservieren. Und da ist seiner Versuchung ist die Frau des Potiphar wahrscheinlich nicht die hässlichste. Die sagt, hey, mein Mann ist so oft weg. Du bist hier zu Hause, du bist jung, du siehst gut aus. Na, wir zwei, ein bisschen Spaß. Muss ja keiner wissen. Und immer wieder redet sie auf ihn ein. Wisst ihr, wir sind so leicht dabei zu denken, naja, wenn ich das jetzt mache, wenn ich diesen Kompromiss eingehe, das stabilisiert meinen Erfolg, das hilft mir, das ist gut, da passe ich mich ein bisschen an, da mache ich eine runde Ecke. Und so leicht fallen wir raus und vergessen, sagen, nein, es ist ja die Hand des Herrn, die es bewirkt. Wen ich habe, ist wichtiger als was ich habe. Gott hat höhere und bessere Mittel für dich, als mit den Wölfen zu heulen. Als sich anzupassen und das mitzumachen, was die Welt von dir will. Zu sagen, nee, das mache ich nur, wenn ich es schwarz machen kann. Nein, sorry. Das mache ich nur, wenn du lügst für mich. Das kungeln wir aus und das schreiben wir gar nicht aus, obwohl wir eigentlich müssten. Ihr wisst, wie es zugeht. Und ihr wisst, dass man auch oft einen Nachteil davon dann leicht hat. Und der Josef hier ist gefährdet. Die Frau versucht es immer wieder, Josef zu verführen. Aber Josef kann sich auf dieses feste Fundament stellen und sagen, nein, Gott ist mit mir. Und er kann dieser Versuchung widerstehen. Tag für Tag redet sie auf ihn ein, lockt ihn. 1. Mose 39, Vers 10. Und dann sagt er, wie soll ich dieses große Unrecht tun? Potiphar hat mich über sein ganzes Haus gesetzt und ich soll jetzt das tun? Nein. Und er weiß, es wäre nicht nur Unrecht gegenüber dem Potiphar, sondern es wäre Unrecht gegenüber Gott, der ihn in diese Position gebracht hat. Er wusste, jeder Segen, den er erfahren hat, hängt an der Gunst des Herrn. Er wusste nicht, Potiphar hat mich in die Position gebracht. Gott leitet ihn. Schau dir das Leben von Josef an. Er lebt lange, bevor es die 10 Gebote gab. Er wusste nicht, du sollst nicht Ehe brechen. Trotzdem sagt er, wie soll ich dieses Unrecht begehen? Woher weiß er das? Wer hat Josef das gelehrt? Wer hat ihm beigebracht, dass Ehebruch ein Unrecht ist gegenüber Gott? Ein junger Mann, heißblütig, naja. Es hat ihm viele Vergünstigungen eingebracht, wenn er sich auf das Angebot der Frau eingelassen hätte. Und er hätte doch wirklich allen Grund, Seine Brüder haben ihn verraten. Gott hat es zugelassen, dass er in die Gefangenschaft kommt. Da kann man schon mal ein bisschen Groll im Herzen haben. Ne? Und den maximalen Vorteil aus der beschissenen Lage ziehen, in der man nun mal steckt. Aber nein, so macht es der Josef nicht. Sondern er setzt ganz auf Gott. Er wusste, der Herr war jeden Schritt mit ihm gewesen. Und er hatte ihn nicht verlassen und er würde ihn nicht verlassen. Weißt du, du kannst keine Beziehung mit dem Gesetz haben, mit den Geboten haben, aber du kannst eine Beziehung mit Gott haben, mit Jesus haben. Und im Hebräerbrief heißt es, er wird seine Gesetze in unser Denken geben und sie in unsere Herzen schreiben, Hebräer 8, Vers 10, sodass wir auf einem Weg gehen, der zum Leben führt. Die Gesetze, die Gebote sind gedacht als Leitplanken. Manche von euch sind Autofahrer, oder? Also wenn ich nur Auto fahre, mache ich es nie so, dass ich denke, wie nah kann ich eigentlich an der Leitplanke entlang fahren, ohne dass mein Spiegel abgerissen wird. Den Sport habe ich noch nie betrieben. Die Leitplanke ist da für einen Unfall, um eine schlimmere Katastrophe zu verhindern, aber sie ist nicht da, um ihre möglichste Nähe zu suchen. Die Gebote geben uns äußere Leitplanken im Falle des Unfalls. Aber der gute Autofahrer wird immer die Mitte der Fahrbahn suchen und sagen, da will ich gar nicht hin. Und der wahre Gläubige, der sucht nicht die Grenze, was ist mit Gott gerade noch okay, sondern er will den Weg richtig mit dem Herrn gehen. Möglichst das treffen, was ihm gefällt und was er für gut findet. Und so kann Josef das wissen, weil er eine enge Beziehung mit Gott hat, hat er ein inneres Empfinden, was ist richtig und was ist falsch. Und er weiß, das ist nicht richtig, das ist die Frau eines anderen, das passt nicht. Richte deinen Blick auf Jesus und du wirst nur ganz selten in die Nähe der Leitplanken kommen. Es hilft uns, die Gebote zu kennen, um zu wissen, wo ist der mittlere Weg. Aber es geht nicht darum, zu sagen, ich will die Gebote erfüllen, sondern es geht darum zu sagen, ich lebe nah und eng verbunden mit Gott. Und ihr Geschwister, der Josef, der weiß es, am Anfang des Alten Testaments, vor mehr als 4000 Jahren. Und wir haben es so viel besser. Jesus ist gekommen und hat uns seine Freundschaft angeboten. Alle Hindernisse und Hürden sind am Kreuz beseitigt durch sein kostbares Blut. Er hat uns nicht als Waisen in dieser Welt zurückgelassen. Du kannst den Heiligen Geist haben und davon erfüllt sein. Er wird auf alle Gläubigen ausgegossen, die ihn einladen. Wisst ihr, Jesus nur zu haben, ist mir zu wenig. Ich sehne mich an jedem einzelnen Tag nach seiner Offenbarung. Zu wissen, was er möchte, dass er mich leitet und führt, dass ich wachse in Dinge. Seine Freude und Liebe möchte ich spüren in mir. Ich möchte Wegweisung von ihm haben, Gedanken von ihm haben, dass der Heilige Geist da ist und mich diese kleinen Schritte führt, zu wissen, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Worte für eine Situation zu haben, für einen Menschen zu haben. Ich möchte gern erleben, wie sein Segen durch mich fließt, wie er durch Josef geflossen ist. Durch meine Hände, durch meine Worte, durch mein Reden und durch mein Schweigen, dass Gottes Licht durch mich hindurch scheint und strahlt in eine dunkle Welt. Bist du auf diesem Weg dabei? Ist es auch dein Hunger, dass sich Gott offenbart in deinem Leben? Amen? Ja? Lass uns aufstehen und beten. Oh Herr Jesus, so leicht sehen wir auf die Dinge dieser Welt und passen uns an mit dem, was die ganzen Menschen um uns herum machen, was uns im Fernsehen erzählt wird und in den Nachrichten und in der Zeitung. Aber wir wollen uns ausrichten auf dich, den der war, den der ist, den der wiederkommen wird, den Anfänger und Vollender des Glaubens, unsere Hoffnung für alle Fragen und alle Dinge. Und wir wollen uns stellen auf dich selbst, die festeste Grundlage der Welt. Wir wollen dich haben und uns nicht gleich machen und sagen, was hast du, was bist du, was kannst du. Du bist unser Ein und Alles. O Herr, und du siehst unseren Hunger und wir sind vor dir und wir beten. Komm, komm doch, Jesus, komm doch und führ uns hinein, dass du dich uns offenbarst. Heiliger Geist, dass du redest und sprichst in den kleinen Dingen, in den großen Dingen, dass wir uns führen und leiten lassen, dass wir werden wie der Josef. Menschen, auf denen dein Segen ruht und die deswegen Erfolg haben, der nicht an den Äußerlichkeiten liegt, der nicht an den Dingen dieser Welt hängt, sondern weil er von dir hängt, das erkennbar ist. Da ist eine Gunst, da ist ein Strahlen und Funkeln, ein Duft und Geschmack nach Leben. Komm, Herr, segne uns und gebrauch uns, dass wir Gefäße und Kanäle sind, durch die dein Segen fließt in diese Welt. Amen.